Dank für die freundliche Begrüßung. Dies ist nun etwas ganz Besonderes für uns, eine Gnade Gottes. Denn vor 58 Jahren, können Sie sich vorstellen, 58 Jahren haben wir hier in der Nähe in der Feldgasse im September eine Wohnung gefunden. Mit dem Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen, sodass er hier seine Gemeinde bauen kann. Und siehe da, er hat's getan. Und was der Herr angefangen hat, das wird er vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Und es ist eine große Freude, einfach hier zu sein, zu sehen, was der Herr getan hat. Deshalb auch ganz liebe Grüße von der Gemeinde, in der wir in Kanada sind, in Abbotsford, BC, in der Nähe von Vancouver, haben wir die Bakerview-Gemeinde. Und diese Gemeinde und viele andere MB-Gemeinden haben es dann damals möglich gemacht, weil sie alle ihre Missionsopfer in einem gemeinsamen Topf gegeben haben. Aus dem Topf wurden wir dann entlohnt, dass wir hier diesen Dienst tun konnten. Und das hat der Herr gesegnet und hat weitergeführt. Also ganz liebe Grüße von dieser Gemeinde, denn vor 5 Sonntagen waren wir dort in der Gemeinde, wurden gebeten, nach vorne zu kommen zum Podium. Wir sollten dann erzählen, was wir hier machen wollten, wofür die Gemeinde beten soll und wofür wir auch beten dürfen. Denn für euch wird jeden Tag in der Früh gebetet. Da beten wir für die Welser Gemeinde, meine Frau und ich, in unserer Andacht. Wir wollen es auch weiter beibehalten. Deshalb sind wir auch hergekommen. Wir haben einfach das Verlangen gehabt, noch einmal alle Gemeinden besuchen, wo wir mal einen Anfang gemacht haben. Das war mal in Wels für 10 Jahre. Dann hat Georg Emmerich natürlich übernehmen können. Dann ging es nach Traunreuth, eine Tochtergemeinde. Dann von Traunstein noch eine Tochtergemeinde von Wels. Dann von dort aus nach der Wende nach Dresden. Von Dresden dann nach Berlin. Das war die letzte Stelle in 2002 haben wir dann unseren Dienst hier als Gemeindegründer, sagt man, aber der Herr tut das natürlich, getan. Und jetzt war unsere Aufgabe einfach, die Gemeinden wieder zu ermutigen. Und deshalb sind wir gekommen. Vor 4 Wochen fingen wir dann in Dresden an und dann nach Berlin und dann nach Schwandorf, wo unser Sohn Pastor ist, in der Mennonitengemeinde dort. Und dann heute hier und morgen sind wir dann schon wieder zurück in Kanada. Morgen in der Früh um 3 Uhr geht's dann los zum Münchner Flughafen. In dem, was wir so erleben, da müssen wir immer wieder sagen, Gott tut über, bitten und verstehen. Und wir sind immer überwältigt von dem, was der Herr in unserem Leben getan hat und wie er uns geholfen hat. In der ganzen Zeit, wo wir gedient haben, haben wir 51 Praktikanten gehabt, die uns in den Gemeinden dann immer wieder geholfen haben. Manche haben dann die Gemeinden übernommen. In Berlin ist jetzt der André Pritzgau, der dort die Gemeinde leitet. In Dresden ist es der Alexander Neufeld. Und so können wir weitergehen, wie der Herr immer wieder gesorgt hat für Diener in den verschiedenen Gemeinden. Aber jetzt zu unserem Thema, und das ist wohl das Wichtigste. Heute Morgen in der Morgenandacht lasen wir, wenn eine Predigt nicht auf Jesus hinweist, dann ist es keine Predigt. Und das war wieder ein Beweis dafür, wir wollen viel von Jesus sprechen. Und dazu natürlich auch dann der Spruch hier vorne, welches der Spruch der Gemeinde für viele Jahrzehnte eigentlich gewesen ist. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist das besondere Geschenk, das wir haben. Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben. Was können wir nun als Wichtigste sagen, habe ich gefragt. Was ist wirklich das Wichtigste, was wir einer Gemeinde sagen können? Und das ist das Evangelium. Und das Evangelium finden wir vielleicht ganz besonders in dem Johannesevangelium. Da fängt Johannes ja von dem Kommen Jesu in die Welt an und geht dann hinüber zum Kreuzigung und dann, wie die Jünger dann den auferstandenen Herrn Jesus sehen. Und mittendrin in diesem Evangelium sind dann 4 ganz besondere Kapitel. Und ich würde sie jedem empfehlen, diese 4 Kapitel immer zu lesen. Und es ist eigentlich die Predigt von Jesus, eine längere Predigt. Im Kern dieser Predigt befindet sich dann der Text von heute, der uns vorgelesen wurde. In der Morgenandacht haben wir das so deutlich wieder gesehen. Jesus ist der Weg. Aber die Jünger waren bestimmt erschrocken. Jesus der Weg, und der Weg führte ihn nach Golgatha zum Kreuz. Ist das wirklich der Weg eines Messias? Jesus die Wahrheit, und da hängt er zwischen zwei Verbrecher am Kreuz, wie ein Verbrecher, ein Spottkönig. Ja? Jesus das Leben, und seine Leiche liegt dort in einem versiegelten Grab. Kein Wunder, dass die Jünger das nicht verstanden haben. Wir hätten es bestimmt auch nicht verstanden. Wie könnte man da verstehen, Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben? Und auch gerade der Thomas, der bekannt war als der Kritiker, und der war auch höchst erschrocken, und er sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg wissen? Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Wie sollen wir wissen, dass Jesus der Weg ist? Dieser Weg Jesu führte ihn von der Herrlichkeit des Himmels in einem menschlichen Baby geboren zu werden, in der Krippe in Bethlehem. Und sein ganzer Weg auf Erden war einer von hasserfüllten Menschen und satanischen Mächten bedroht, die ihn ständig in die Ferse stechen und ihn sogar steinigen wollten. Und doch ist er der Weg. Doch niemand konnte sein Leben nehmen, bis er bewusst den Weg des Kreuzes ging. Und wieder, er ist der Weg. Und er hat sich das vorgenommen, ich gehe bewusst zum Kreuz. Er ging diesen Weg, um die Sünde der Menschheit, nämlich den Tod, auf sich zu nehmen, um ihnen, uns, sein Auferstehungsleben gegeben. Das haben wir in so vielen Liedern heute gesungen. Das Leben, das kommt von ihm, das will er in uns leben. Darüber kommen wir dann noch später. Jetzt aber der Weg. Dort am Kreuz, da hing er zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Menschen, den sündigen Menschen. Dass er der Weg ist, das sehen wir deutlich in einem Beispiel und eine wahre Geschichte. Es brannte im 20. Stockwerk eines Hochhauses in New York. Alle konnten gerettet werden, nur drei waren eingeschlossen in einem Zimmer. Hoffnungslos schien es zu sein. Und die Feuerwehr hatte schon die längsten Leitern angelegt, aber es fehlten immer noch fast 2 Meter. Dann war es so, am höchsten Spross, da stand der Feuermann Jason Carson. Und er rief zu den anderen, kommt her zu mir, ich bin der Weg. Wo ist der Weg, fragten sie. Aber er hatte eine Idee. Er hat seine Füße angeklemmt im obersten Spross, warf sich dann hinüber und griff zum Fensterbrett am brennenden Gebäude und sagte, ich bin der Weg, ihr könnt nur über mich, es gibt sonst keinen anderen Weg. Die haben sich natürlich nicht getraut, über ihn dort den Weg zur Leiter zu machen. Einer hat es dann getraut, er hat es geschafft, der nächste traute sich, er hat es auch geschafft und dann noch der dritte, auch geschafft, hinunter, aber dann geschah das Schrecklichste. Völlig erschöpft, erkräftet, konnte er nicht mehr halten und er fiel vom 20. Stockwerk hinunter und wurde tot aufgehoben. Unser Herr Jesus tat auch das. Er hat die Brücke geschaffen zwischen einer verlorenen Welt und einer ewigen Errettung. Wir müssen das der ganzen Welt sagen, dass es nur einen Weg gibt. Und das ist der Weg durch Jesus Christus aus dieser brennenden Welt. Und jeder von uns, jeder Mensch ist dem Tode geweiht. Denn ohne ihn kommt niemand zum ewigen Leben. Wir müssen das der Welt sagen. In unserer Zeit, der modernen Zeit der Toleranz, wird Jesus als engstirnig bezeichnet, wenn er sagt, ich bin der einzige Weg. Aber die Bibel sagt es, es ist ein Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Das können wir ganz besonders den Moslems sagen. Ich habe es einem gesagt und er war wirklich erstaunt, dass Jesus so bewusst gesagt, ich bin der Einzige, es gibt sonst keinen anderen. Deshalb rufen wir Menschen zu Jesus zu kommen. Sagt es den Menschen, wollen wir davon Zeugen sein? Denn das ist die wichtigste Botschaft, glaube ich, die wir haben. Menschen müssen zu Jesus kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Denn niemand kommt zum Vater, sagt er selber, denn durch mich. Diesen Weg haben dann auch die Teufel von vorigen Sonntag und auch heute gegangen. Und er sagt auch heute noch, falls jemand hier ist, der nicht weiß, wie es weitergehen soll, Jesus ist der Weg. Komm zu ihm. Und sollte jemand den Wunsch haben, zu Jesus zu kommen, bleibt einfach sitzen. Es kommt jemand zu dir und du kannst den Weg zu Jesus finden. Es war eine Überraschung für uns. Früher war es einmal so, dass eine Frau in Dresden gesagt hatte, Dresden? Wir verwechseln manchmal die Städte, weil es so viele sind. Du musst mich unbedingt beerdigen. Und dann war es so, dass in paar Jahrzehnte her, da war es so, dass wir in Verbindung blieben mit diesem Ehepaar. Und siehe da, als wir noch in Kanada waren, kam ein Anruf von dem Sohn und sagte, also ich habe eine schlechte Nachricht, die Mutter ist gestorben. Und sie hatte immer den Wunsch, dass du die Beerdigung haben solltest. Und das ist unmöglich für uns. Was können wir tun? Wir können euch nicht von Kanada jetzt herkommen lassen. Wir fragten, wann ist die Beerdigung? Er sagte, am 27. August. Ich sage, sei beruhigt, Roland. Am 26. predige ich in Dresden. Ja? Und am 27. durften wir da die Beerdigung haben. Ist Gott nicht groß? Wunder über Wunder. Das war noch eine Bestätigung für uns, dass Jesus der Weg ist. Aber zur Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und Pilatus fragte sogar, dieser römische General, was ist Wahrheit? Diese Antwort hat Jesus ihnen gegeben. Ich bin die Wahrheit. Nach der Wende kamen wir nach Dresden. Da war die große Frage, besonders bei den Jugendlichen, was ist Wahrheit? Denn Jugendliche hatten gesagt, also unsere Textbücher stimmen nicht mehr, die müssen alle neu gedruckt werden. Was ist wirkliche Wahrheit? Wir konnten kommen mit dem Wort Jesu, ich bin die Wahrheit. Und wir haben Großes erlebt in Dresden, gerade nach der Wende. Normalerweise war es so, dass wir haben 4 Kinder und die haben uns sehr geholfen in der Gemeindegründungsarbeit. Denn die Bereiche, die Altersstufen, in denen unsere Kinder waren, das waren immer die größten. Da haben wir hier manchmal bis zu 100 Kinder gehabt, als unsere Kinder klein waren. Als sie Jugendliche waren, war das die größte Gruppe. Aber jetzt waren sie alle aus dem Haus, jetzt waren wir allein. Wie sollten wir dort die Leute erreichen mit dem Evangelium der Wahrheit? Die Jugendliche waren suchend. Wenn wir in der kurzen Zeit hatten wir bis zu 100 im Gottesdienst und etwa 50% waren unter 30. Ja? Und Jugendliche kamen manchmal bis zu 7 zu einer Taufe. Es ist unwahrscheinlich, wenn die Leute merken, Jesus ist die Wahrheit. Und das wollen wir den Leuten sagen. Es heißt ja, dass die Menschen die Wahrheit Gottes in eine Lüge verwandelt haben. Ja. Diese haben Gottes Zorn hervorgerufen und ich glaube, was heute in der Welt geschieht, ist vielleicht ein wenig von dem Zorn Gottes. Und Zorn Gottes ist ein Zeichen seiner Liebe, weil er nicht haben will, dass ein Mensch verloren geht, lässt er manchmal Schwierigkeiten kommen, denn wir wissen, Not lehrt beten, nicht wahr? Gerade in unserer Zeit, glaube ich, dürfen wir darauf hinweisen, die schwere Zeiten unserer Zeit sind ein Zeichen der Liebe Gottes. Er will nicht, dass Menschen verloren gehen. Was bedeutet das für uns, dass Jesus die Wahrheit ist? Es kommen doch immer wieder Zweifel, davon haben wir auch gesungen. Satans Angriffe sind immer wieder Zweifel zu bringen. Hat Gott wirklich gesagt? Und da kommen bestimmt auch bei Gotteskindern immer wieder die Zweifel. Stimmt es wirklich, was in der Bibel steht? Ja? Er ist die Wahrheit und die Bibel ist war. Das beantwortet die Frage, wie sollen wir sicher sein, dass wir gerettet sein? Wer zu Jesus kommt, der erlebt den Weg aus der Sünde und erhält den Heiligen Geist und die Überzeugung, ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an den Tag Jesu Christi. Wer wissen will, wo das steht, 2. Timotheus 1, Vers 12. Und diese Entdeckung hatte ich damals gemacht in einer Jugendfreizeit, wo ich gesagt habe, ich will Gewissheit haben, bin ich ein Gotteskind oder bin ich nicht ein Gotteskind. Und ab dann hat sich mein Leben auch geändert und ich durfte anschließend mich dann auch mit 16 taufen lassen. Was bedeutet das für uns? Gott hat uns Christen seinen Heiligen Geist gegeben und das ist Wahrheit. Er wohnt in uns. Wenn aber jener, der Heilige Geist, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit führen. Also Gottes Wort ist wahr, aber nicht erschrecken, Gottes Wort ist nicht die Wahrheit. Gottes Wort ist wahr, aber nicht die Wahrheit. Und da ist ein Unterschied. Der Unterschied ist, dass Jesus die Wahrheit ist. Man kann konkret glauben, dass alles, was in der Bibel steht, wahr ist, ja, und trotzdem nicht zu Jesus kommen. Nur ein Beispiel. Wir gehen zum Flughafen. Die ganzen Flüge sind angegeben. Die sind alle wahr. Kann daran glauben. Das stimmt haargenau. Und ich bleibe noch immer sitzen. Das Flugzeug fliegt ab. Warum? Weil ich dieses, was wahr ist, nicht angenommen habe. Das zeigt hin auf die Wahrheit. Die Wahrheit ist sozusagen das Flugzeug. Ich muss einsteigen. Deshalb heißt es, die Bibel ist wahr und sie weist hin auf die Wahrheit und die ist Jesus. Es ist nur, wenn wir zu Jesus kommen, dass wir das ewige Leben haben. Und dann heißt es in Römer 8, Vers 38, ein wunderbares Wort der Wahrheit. Das schließt so viele Bereiche unseres Lebens ein. Da heißt es, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalt, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann entscheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Das schließt das ganze Leben ein. Leben und Tod. Nichts kann uns scheiden. Das ist Wahrheit. Daran können wir uns klammern. Und dann sind alle Zweifel vergangen, ja, weil nichts uns scheiden kann. Und das ist eine permanente, ewige Sicherheit. Jetzt, Jesus ist das Leben, was die Welt, wie ist es in dem Lied, was die Welt nicht geben kann oder reicht nicht aus, was in der Welt nicht ausreicht. Jesus ist die Liebe. Es gibt im Wörterbuch kaum ein Dingwort, das so viele Ableitungen hat, wie das Wort Leben. Lebensabend, Lebensangst, Lebensbahn, Lebenshilfe, Lebensinhalt, Lebenslust, Lebenslauf, man könnte Fortsetzung machen, noch und noch. Jesus ist das Leben. In allen Bereichen unseres Lebens ist er fähig, uns zu helfen und beizustehen. Das ist eine frohe Botschaft für uns Menschen, die wir doch tot in Sünden sind, wie die Arbeiter dort eingeschlossen waren. So sind alle Menschen. Und Jesus ist das Leben. Er gibt das Leben. Über ihn haben wir dann das Leben, wie die drei Arbeiter, die dann leben konnten. Beim Grab des Lazarus sagte Jesus auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und wenn er stirbt, Jesus selber sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und in diesem Leben ist etwas ganz Besonderes. Wer kann dieses Angebot abschlagen? Aber wenn wir das Evangelium und unsere Errettung nur als Vergebung der Sünde und einen Weg in den Himmel beschränken, dann vermissen wir eigentlich das ein Entscheidende bei diesem Jesus ist unser Leben. Paulus konnte sagen, Christus ist mein Leben. Und wir werden kommen und in euch leben, sagt Jesus. Das heißt, hier ist wirklich Leben in uns. Jesus kommt, die Dreieinigkeit, die kommen und nehmen ihre Wohnung, das heißt etwas Besonderes, nicht Gäste, sondern ihre Wohnung bei uns. Und das bedeutet ganz viel für uns. Jesus will nicht nur die Seele retten, sondern das ganze Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder schon früh zu Jesus Christus kommen. Dann ist es anders, ganz anders, als wenn ein älterer Mensch auf dem Sterbebett zu Jesus kommt. Das ist wunderbar, seine Seele wird gerettet, aber sein ganzes Leben ist verloren gegangen. Das ist bei einem Kind das Wesentliche. Jesus kommt in das Leben eines Kindes und kann durch das ganze Leben hindurch das Kind führen. Was meint das Leben? Da sagt die Bibel nun über dieses ewige Leben. Jesus erklärt das ewige Leben, dass es besteht, den wahren Gott zu erkennen und den du gesandt hast, Jesus. Gott und Jesus zu erkennen, ist der Schlüssel zu diesem Leben. Und deshalb sagen wir Menschen von Jesus. Er hat mit uns eine Beziehung aufgenommen. Eine Beziehung, die wichtig ist für uns und die gefördert werden muss. Manchmal flaut man ein wenig ab in der Beziehung zu Jesus. Das Bibellesen nimmt ab. Man hat nicht mehr so einen Durst nach dem Wort Gottes wie sonst. Diese Beziehung will der Satan natürlich immer wieder stören. Jesus will, dass wir eine ganz enge Beziehung zu ihm haben. Jeder wahre Christ ist einmal zu Jesus gekommen, seine Schuld, seine Sünde bekannt. In dem Moment schenkt Jesus ihm das ewige Leben, weil Jesus in ihm wohnt. Wie sieht das Leben nun aus? Jesus nahm unser sündiges Leben und gab uns sein heiliges Leben. Das ist ein wunderbarer Wechsel. Und damit stehen uns alle Eigenschaften Gottes zur Verfügung, außer drei. Und die werden wir nicht haben, die hat nicht einmal der Teufel. Das ist die Allwissenheit, die Allgegenwärtigkeit und die Allmacht. Die hat Gott allein, die Dreieinigkeit Gottes. Nicht einmal die Engel haben das. Satan mag vielleicht seine Diener überall haben, aber ist nicht allgegenwärtig. Aber alles andere, was Jesus ist, steht uns zur Verfügung. Seine Liebe. Und seine Liebe ist eine Liebe, die auch die Feinde lieben kann. Und die Liebe steht uns zur Verfügung. Von allem, was Jesus uns ist, Liebe, Friede, Freude, Geduld, alles, was du brauchst. Brauchst du irgendetwas in deinem Leben? Jesus hat's. Steht uns zur Verfügung. Durch diese intime Beziehung werden wir dann auch verherrlicht von einer Herrlichkeit zur anderen. Das wunderbare Wort in 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Ich staune immer wieder, über was der Herr in uns wirken kann. Nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Unwahrscheinlich. Und hier muss man dann immer wieder stehen bleiben und fragen, sehen die Leute Christus wirklich in uns? Von den Jüngern wurde gesagt, man konnte sehen, sie waren bei Jesus gewesen. Es färbt sich ab in unserem Leben, ob wir bei Jesus sind. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber ich denke nur noch an eine Begebenheit in Traunreuth, das wo die Tochtergemeinde war. Nach dem Gottesdienst kam eine Frau immer ständig am Gehsteig an der Gemeinde vorbei und schaute immer wieder, wie die Leute aus dem Gottesdienst kamen. Ich habe sie mal gefragt, also entschuldigen Sie, wieso gehen Sie dort immer nur vorbei? Warum kommen Sie nicht auch mal rein? Ach, sagt sie, das ist so eine Wohltat zu sehen, wie die Leute so fröhlich aus dem Gottesdienst kommen. Doch ein wunderbares Zeugnis der Gemeinde. Man hatte Jesus in ihnen gesehen. Kennst du diese wunderbare, übernatürliche Beziehung zu Jesus. Sie kann unser Leben wirklich bereichern. Wir müssen uns immer wieder daran bemühen, diese Beziehung aufrecht zu erhalten. So ist es noch einmal, wir können alles bewundern, was Jesus ist und was Jesus tun kann. Aber sei denn, dass wir ihn bitten, in unser Leben zu kommen, dann geht uns das verloren. Wir können ein Auto bewundern, wie schön es ist, sogar wie viele PS es hat. Das hilft uns gar nichts, es sei denn, dass wir einsteigen. Das heißt, zu Jesus kommen, so wie wir sind. Und ich schließe mit der Einladung. Falls jemand da ist, der heute erstens einmal noch nicht zu Jesus gekommen ist, kommt doch heute. Er nimmt dich auf in seiner großen Liebe und du wirst ein glühendes Gotteskind. Es sollte sein, dass jemand sagt, also bei mir ist einiges lau geworden. Warum sind wir aus Kanada gekommen? Um auch solche, die schon Christen sind, zu ermutigen, wieder einmal feurig für Jesus zu werden. Wirklich für ihn zu brennen. Und dann wird der Herr auch weiter segnen. Dann werden diese Räume nicht ausreichend sein, für was Gott noch vorhat in der Gemeinde. Und so als wir, wenn wir jetzt wieder heimkehren, dann solltet ihr daran denken, für euch wird immer wieder gebetet und wir können erwarten, dass Gott hier Großes tun wird. So ist es eine Freude gewesen, hier zu sein. Der Herr segne und behüte euch. Und wir haben gesagt, dies ist wahrscheinlich das letzte Mal, aber die Leute sagen, das sagen sie schon immer. Aber mit 87 könnte schon wieder das letzte Mal sein. Was ist das Wichtigste, was wir euch sagen könnten, wenn dies das letzte Mal ist? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.